SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und zu Gast haben wir Henrik von Holthum, studierter Orchestermusiker, bekannt aber vor allem unter dem Namen Textor als Rapper vom Hip-Hop-Duo Kinderzimmer Productions. Mitte der 90er in Ulm gegründet, 2007 aufgelöst. Gerade haben die zwei nach 12 Jahren Pause ein neues Album veröffentlicht und sehr positive Reaktionen geerntet. Willkommen, Henrik von Holthum.
Hallo.
Wir haben kürzlich eine andere Sendung zusammen gemacht und haben uns dann geduzt, deswegen bleiben wir jetzt dabei. Also,
finde ich gut.
Anfang März hattet ihr als Kinderzimmer Productions euer Comeback-Konzert in Ulm im Roxy. Wie war's?
Schön war's. Ich war so ein bisschen mit praktischen Dingen beschäftigt bis kurz vor der Bühne und habe auch mit Absicht nicht ins Publikum geguckt und dann kriegt man irgendwie so das volle Brett, wenn man den Vorhang aufmacht. Das ist immer ganz schön. Und dann hat man so eine Stunde unwirkliches Parallelleben. Und dann geht man wieder runter. Aber die Zwischenzeit war jetzt auch in dem Fall sehr, sehr schön.
Was kamen für Leute?
Viel natürlich die Leute, die uns von früher kennen. Dann gibt's aber so eine Zwischengeneration, also so Leute, die wahrscheinlich so 10, 15 Jahre jünger sind als ich. Also so jetzt Anfang, Mitte 30. Und was auch schön zu sehen war, ist, dass es doch mehr als eine Handvoll 20-Jährige gibt, die sich dafür interessieren. Woher die jetzt kamen, weiß ich eigentlich nicht so genau. Ich habe es nur erfreut zur Kenntnis genommen, dass das jetzt eine generationenübergreifende Veranstaltung wird.
Wie es zu dieser Rückkehr kam und wie das mit dem deutschen Hip-Hop in den 90ern war und wie man überhaupt erst Orchester, Kontrabassist und dann Rapper wird, darüber sprechen wir heute. SWR 2 Tandem mit Henrik von Holthum. Auf den Hip-Hop der 90er und deine Anfänge kommen wir natürlich noch, aber lass uns mal in der Gegenwart beginnen. Nach 12 Jahren Pause machst du wieder Musik mit Sascha Klampt als Kinderzimmer Productions. War das immer eine Option, dass das weitergeht? Und wie kam es dann?
Wir haben es nicht abgewürgt und dadurch, dass wir uns so lange kennen und uns auch die ganze Zeit gemocht haben, gab es jetzt keinen Grund zu sagen, das werden wir nie wieder tun. Die Frage war halt, unter welchen Vorzeichen und wann und so. Und wir hatten beide einen ziemlichen Hip-Hop-Kater. Also für mir kann ich das sicher sagen, bei Sascha vermute ich das. Das haben wir jetzt nicht so ausdiskutiert. Deswegen hätte es auch sehr gut sein können, dass es nie mehr passiert. Umso schöner ist, dass es jetzt passiert ist und so passiert ist, wie es passiert ist.
Was ist ein Hip-Hop-Kater?
Ach, einfach Overdose. Also, dass man sagt so...
Das hatte ich jetzt.
Kulturen bleiben ja nicht ewig frisch. Also wir hatten ja das große Glück, dass wir zu dem Zeitpunkt auf Hip-Hop gestoßen sind, als es nochmal so einen ganz großen Paradigmenwechsel gab innerhalb der Kultur und da sehr, sehr viele Sachen sehr neu waren und es in ganz kurzer Zeit plötzlich explodiert ist und alles offen stand und alle Möglichkeiten da waren, die Begeisterung riesig und man so das Gefühl hat, Hip-Hop wird die Welt retten und ich gleich mit und... Dann stellt sich natürlich irgendwie so ein Alltag ein, Dinge wiederholen sich, Standards etablieren sich, dann wird's konservativ, dann kommt die Besserwisserei, dann kommt viel Geld und dann clownt man so Hip-Hop vor sich hin und hat Schwierigkeiten, das authentisch zu lassen und bei einer Kultur, die so viel auf Authentizität setzt, ist das natürlich tödlich. Und irgendwann mal hat man dann einfach genug. Und wenn man dann nicht mehr die Energie findet zu sagen, ich finde jetzt hier nochmal einen neuen Winkel, dann gibt es auch so den Moment, wo ich sage, weißt was, ich lege jetzt Nat King Cole auf. Und dann ist auch gut.
Und dann habt ihr es jetzt aber nochmal probiert. Wie müssen wir uns das vorstellen? Jetzt mal ganz praktisch. Also Sascha Klampt bastelt ein Stück Musik mit einem Beat und ihr hört das an und findet es toll. Und du hast einen Text und rappst den dazu. Oder wie geht das?
Sagen wir es mal so, wenn mich in der Kita jemand fragt, wie ich das so mache, würde ich so antworten. Wenn es ein bisschen detaillierter sein soll, würde ich sagen, wir haben beide kleine schwarze Bücher. Entweder wirklich reale Bücher, in die reingeschrieben wird oder Folder, in die Sachen reingelegt werden. Und ich weiß, wenn ich Saschas Bildschirm sehe, was da drauf ist. Also ich weiß, ob das ein Hip-Hop-Instrumental ist oder nicht. Und wir sind eben, wir treffen uns einmal im Jahr an Weihnachten, weil wir, also er hat das Studio noch bei meinen Eltern im Keller. Und wir sind dann im Studio gesessen und ich habe gesehen, dass er ein Instrument laufen hat.
Im Ulm ist
in
es
In Ulm,
jetzt.
Genau, im Studio. Wir saßen so da und ich sehe den Bildschirm und ich so, was machst du denn? Und dann drückt er so auf Start und ich höre das. Und dann gibt es immer die Frage, ob man in Resonanz geht zu dem, was man hört. Es gibt so ein Ding, dass ich in den ersten 10 Millisekunden entscheide, dass man so... Und dann sagt man, das will ich wissen. Und das war dann da. Und wir haben so ein Ding... dass wir, der eine fängt da an, wo der andere aufhört. Sascha macht viel Beats, ich habe viel Sachen gesampelt, die mit Stimmungen, harmonischen Sachen, melodiösen Sachen zu tun hatten. Und er hatte was offen, wo ich so das Gefühl hatte, so, ich möchte an das Ding ran und habe dann gefragt, ob ich darf, und dann meinte so, ja, ja, mach. Und dann ist es so ein bisschen wie Chemie, das heißt, man macht irgendwas, weiß aber noch nicht, was rauskommen wird, sondern hat nur so eine grobe Idee, das kann einem um die Ohren fliegen, kann auch in sich zusammenfallen wie ein Soufflé. Man weiß es erst, wenn man auf Start drückt. Und dieses zweite, dritte Mal auf Start drücken ist dann der entscheidende Moment, wo man sagt, so, jetzt. Und das, was dann zurückkommt, das ist dann die Frage, ob das knallt oder nicht.
Und abgesehen davon, dass es natürlich grundsätzlich knallen muss, steht es dann bei so einer Band oder so einem Team wie euch in einem größeren Rahmen? Also, dass man sagt, okay, wir sind Kinderzimmer Productions, passt es jetzt? Wir haben einen Ruf, wir haben einen Stil, wir haben sind eine Marke.
Nee, das Schöne ist, glaube ich, dass wir es diesmal wieder so hatten, wie es am Anfang war, als wir mit 14, 15 damit anfingen, war das ein geschützter und heiliger Raum, in dem niemand was besser wusste. Also es war nicht so, na, meine Kinder, habt ihr schon zwei Instrumentals fertig? Ihr wisst, die Platte muss fertig werden, sonst wird es nichts mit der Karriere, sondern wir sind da rein wie Kinder in Sandkasten. Also natürlich mit all den pubertären Sachen, die dann noch dazukommen. Aber diese totale Freiheit, ich sag's jetzt mal direkt, rumzuspacken, also A, Blödsinn zu machen oder zu sehen, was immer da kommt, die hat sich in dem Moment eingestellt. Und ich glaube, was uns auch nochmal klar ausgedrückt den Arsch gerettet hat, war, dass wir dieses Gefühl tatsächlich behalten konnten. Weil in dem Moment, wo man ein Album rausbringt, reden Leute drüber und dann kommen ganz andere Kräfte, die da dran ziehen. Und man muss dieses Kinderzimmer tatsächlich, man muss lernen, die Tür auch zuzulassen. Also dann drin zu bleiben und die Außenwelt eher durchs Fenster zu betrachten und dann nicht irgendwie sich so durch die Gegend buxieren zu lassen von äußeren Kräften.
Ja, Kinderzimmer und Hip-Hop als was Jugendliches und Pubertäres, aber trotzdem seid ihr mit 45 in einer anderen Lebensphase als mit 30 oder gar mit 20 damals. Wie wirkt sich das auf die musikalische Arbeit aus? Muss ja irgendwie einen Niederschlag finden.
Ja, ich glaube, man gründet so eine innere Familie. Also mit 14 gibt es tatsächlich nur den inneren 14-Jährigen, so mit 45 gibt es einen inneren 7-Jährigen, einen 14-Jährigen, einen 25-Jährigen, einen 35-Jährigen. Und die haben alle gute Seiten und alle aber natürlich auch Blödsinn. Und das 45-jährige Ich von mir jetzt hat den großen Vorteil, nicht mehr so viel Kontrolle ausüben zu müssen, aber im richtigen Moment dann schon zu sagen, so jetzt reicht's. Und es werden andere Themen verhandelt. Also, und auch mit einer anderen Art. Also das eigene Ego ist nicht mehr ganz so wichtig. Es gibt nicht, was komisch ist, weil Hip-Hop in einer extremen Ich-Form erzählt wird, aber es wird vielleicht eher ein literarisches Ich, oder es war eigentlich schon immer so, dass jeder gute Hip-Hop-Track einem Fremden ermöglicht, durch eine bestimmte Sicht an Ich auszusprechen.
Welche Stelle auf dem neuen Album hätte es damals nicht gegeben?
Ich glaube, das lässt sich so jetzt nicht genau sagen. Der Tonfall hat sich geändert, ganz insgesamt. Es gibt keine Stelle, die ich nicht gemacht hätte, aber ich hätte vielleicht früher noch eine zeitgenauere Pop-Referenz reingepackt. Irgendwas, das in 5 Jahren niemand mehr interessiert hätte, wo ich heute weiß, da muss ich nicht drüber sprechen. Das wird in 10 Jahren niemand mehr wissen. Das heißt, der persönliche Alltag ist nicht mehr so interessant. Klamottenmarken sind nicht mehr so interessant. Automarken sind nicht mehr so interessant. Das suburbane Reihenhaus ist nicht mehr so interessant. Es gibt viele Sachen, die durch so einen Transzendenzprozess laufen, glaube ich.
Hat es trotzdem umgekehrt auch was Jüngeres in dir wieder erweckt, sodass du jetzt, ich sag mal, verjüngt und federnden Schritts wieder als aktiver Rapper durch die Welt gehst?
Rap ist weniger federnd, glaube ich. Also das ist schon aufs Maul. Ich glaube, es hat ein bisschen den Konflikt gelöst jetzt, weil meine Physis ist ja nicht gerade Muhammad Ali. Also die Fähigkeit, mit so einem Fingerschnippen aufs Maul zu geben, ist jetzt da. Deswegen finde ich das eigentlich jetzt die beste Zeit. Es ist kein Zurück. Es ist auch nicht nostalgisch. Es ist natürlich irgendwie jetzt so, die Praktiken und alles, was man so gelernt hat, wirft man ja nicht über Bord, aber es ist tatsächlich neu.
Wir hören uns das mal an, wie das ist mit Fingerschnippen aufs Maul. Wir spielen aus dem neuen Album Todesverachtung to Go von Kinderzimmer Productions den Schlusstrack. Der ist jetzt allerdings ein bisschen softer. Come on, sign up. Ein Satz dazu vorab?
Nö, einfach reinhören. Thank you.
Ich bin verloren im Zwischenraum. Ich wünschte, ich hätte ein Zwischenraumschiff. Hier ist alles so zwischenmenschlich, außerirdisch. Das wäre fantastisch. Wenn ich ein Alien wäre, das wäre unfassbar. Ich hätte Fühler und ein Cockpit voller Schalter und Taster. Ich wäre Phantomas, meine Frau wäre Phantasma. Atomtitten und Sperma wie Plasma. Was ich habe, das sind Unfälle und Ausraster. Platz, Wunde, Kopfstein, Pflaster. Großstadt, Umland, über, Fluss, über, Fluss. Umland, Kinder, Hände in die Luft. Diese Quadratschädel stören meine Kreise. Hier ist es doof, aber woanders? Auch scheiße. Ich gehe trotzdem auf die Reise. Ich packe in meinen Koffer eine Schacke und eine Vollmeise. Alle Vögel sind schon da, also hinterher. Wenn ich dann da bin, dann sind sie da nicht mehr. Traurig, aber wahr. Ich fahr von Bochum nach Hamm und lande dann nachts in Amsterdam im Hotel Addis Abeba. Checke ich ein als Richard Burton und schlafe ein auf dem Bett vor Leger. Ich werde wach und bin Miss Taylor. Kompliziertere Männer machen die schöneren Fehler. Ich verwende nicht keine doppelte Verneinung. Ich bin eine Wendeplattenteller, Randsteinerscheinung. Yep. Ich hab keine Ahnung, aber eine Meinung. Volle Deckung, halbe Drehung, Null Checkung. Da liegt was zwischen mir und ganz unten. Ich habe ein Chaos auf der Straße gefunden. Das gefällt mir sehr. Ich habe das noch nie verstanden. Jetzt verstehst du die Welt nicht mehr.
Weltverschwörung.
Vielleicht ist alles nach der Geburt eine posttraumatische Belastungsstörung.
Sind wir alle gestört?
Sei's drum, ruf die Polizei, da läuft ein Irrer frei herum.
Come on, sign up. Aktuelle Musik von Kinderzimmer Productions in SWR 2 Tandem. Und der Rapper, der da gerade zu hören war, sitzt mir gegenüber. Textor. Zivil Henrik von Holtum, heute Wahlberliner, gebürtig aber aus Ulm. Wie hat Hip-Hop dich erwischt? Also was hat diese Musik und diese Kultur einem 15-, 16-jährigen schwäbischen Buben bedeutet?
Alles. Wie so, man ist ja dann so grenzenlos in der Begeisterung. Ja, tatsächlich wahrscheinlich alles. Also das war ein Angebot, das mir meine Umwelt nicht hat machen können. Also Rock'n'Roll war schon verschult. Es war brandneu. Niemand wusste es besser. Alles war möglich. Und alles war potenziell sinnvoll. Ich glaube, die einzige Kraft, die vielleicht noch da mitgehalten hat, war Skaten.
Skateboard fahren.
Ja, weil das sich aus einer ganz ähnlichen Energie speist. Und was am Rande noch aufgetaucht ist, einfach weil Hip-Hop in Ulm sehr unpräsent war, aber Post-Punk und Hardcore ziemlich am Leben.
Also harte Gitarrenmusik?
Harte Gitarrenmusik, genau. Das hat noch eine Rolle gespielt, weil das auch in der Skate-Community groß war. Aber die Verflechtung zwischen Hip-Hop und harter Gitarrenmusik waren auch schon da. Also jetzt nicht auf die stumpfe Crossover-Fusion-Nummer, aber Public Enemy hat Slayer gesampelt und so. Also alles, was hart war und Kante hatte, war für Hip-Hopper durchaus auch interessant.
Also die haben Heavy-Metal-Gitarren mit reingenommen, sage ich erklärend dazu. Aber dieses Verschulte interessiert mich. Also du meinst damit wahrscheinlich, dass man im Musikunterricht schon mal die Beatles aufgelegt hat, aber Hip-Hop, dazu fiel keinem Musiklehrer was ein.
Naja, es gab unterschiedliche Instanzen. Das eine war der klassische Musiklehrer, der uns dann die Sonatenhauptsatzformen beibringen musste oder auch wollte. Und die andere Instanz waren Leute in ihren 30ern, 40ern mit langen Haaren, die wussten, wie man E-Gitarren richtig spielt. Also die schon weit weg waren von diesem Ding zu sagen, ich kaufe dieses Ding, weil es cool aussieht, ich mache alles auf 10 und stehe eine Stunde lang im Feedback. Einfach, weil ich es kann. Und diese Energie hatte Hip-Hop tatsächlich noch. Also dieses eine Stunde lang in dieser Wolke stehen und zu gucken, was passiert, das hatte Hip-Hop ganz, ganz direkt. Und man muss ja alles selber rausfinden. Also es gab keine Lehrbücher, es gab keinen, der es besser wusste. Es gab keinen älteren Bruder, der einem das erklären konnte. Das war so neu, dass man alles selbst erschließen musste aus Zeitungsartikeln, den ersten Videos, jede Handhaltung, jeder Griff, jedes technische Equipment, jedes Sample Break, alles musste irgendwo gefunden werden. Und das ist natürlich ein Abenteuer, das unbezahlbar ist.
Wie fängt man überhaupt selber an, also mit dem Rappen jetzt in deinem Fall? Weil Singen, das tut ja jeder von klein auf, aber Rappen war einfach was Neues. Wie lernt man das?
Naja, das Schöne war, dass das Gefühl von Lernen nicht da war, sondern die Leute sprechen. Wie schwer kann das sein? Das kann ich offensichtlich. Die Schwierigkeiten stellten sich dann erst später raus, weil man dann dachte so, ja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber im Prinzip ist, man hört den Track, man macht ihn nach. Also Trial and Error. Man sitzt auf dem Schulhof auf einer Bank und rappt das nach, was man gehört hat. Und irgendwann mal später kommt das Bedürfnis, dann eigene Sachen zu machen. Aber am Anfang ist das einfach alles nachmachen, was kommt.
Und dass dann lustigerweise ja die Feedback- und Gitarrenfreunde gesagt haben, das ist doch das, was die früher auch gehört haben, nämlich das ist doch keine Musik, da fehlt ja die Melodie.
Ja,
hat
genau.
Euch das beflügelt oder skeptisch gemacht?
Naja, sagen wir es mal so, es gibt, glaube ich, so eine grundsätzliche Energie, die einem so ein bisschen Strom auf die Zähne gibt, dieses, dass du das scheiße findest, das finde ich geil. Das wird dann auch nicht so laut ausgesprochen, also es ging ja schon um den eigenen kulturellen Kern, aber zu merken, dass es Leute ärgert, war nicht schlecht.
Und wie entstand dann ganz konkret Kinderzimmer Productions?
Naja, wir hatten zuerst eine andere Band, die hieß die Drei Rüben und war noch viel spielerischer, was für die Zeit sehr, sehr üblich war. Also man hatte ja schon auch ein Gefühl, auch als Teenager, dass die Energie, von der Hip-Hop handelt, nicht so einfach nach Neu-Ulm zu übersetzen ist. Also macht man das jetzt mal alles nicht zu ernst.
Also diese ganze Ghetto-Geschichte.
Genau, also das war auch noch nicht die romantische Erzählung. Hip-Hop speist sich ja auch aus mehreren Quellen. Also das eine, so wie ich es verstehe, ist die Party und einfach das Machen. Das war aber auch für die Älteren. Also wir hatten noch keine Freundinnen und sind noch nicht in Clubs gegangen. Auch das muss man nachspielen quasi. Das war so eine Vision von der goldenen Zukunft. Und dann gibt's diese andere Sache, die politisch und hart ist, also wofür Public Enemy steht oder wofür auch Grandmaster Flash The Message steht. Und da war uns auch klar, dass unsere Probleme dagegen nichts sind.
Also Antirassismus.
Wir hatten keine Rassismuserfahrung. Wir haben natürlich, klar, als Teenager fühlt man sich verlassen und gegen die Welt, aber es war dann auch trotzdem klar, das ist eine andere Dimension. Also die kann man sich auch nicht aneignen. Es gab aber viele Versuche, die eigene Identität zu problematisieren, um das zu können. Also jetzt bei uns weniger. Also wir haben uns auch gleich Kinderzimmer Productions genannt. Ich meine, wie Ghetto kann das jetzt sein? Aber der Gedanke zu sagen, man macht es echt, steckt dann natürlich drin. Das war die wirkliche Realität, dieser Spagat im Kopf. Und dann die ganzen Gangster-Sachen, die es 88, als wir dann drauf stießen, auch gab, war natürlich völlig außerhalb der Reichweite. Und in dem Kosmos haben wir natürlich versucht, uns zu manifestieren. Und
ganz
zu
praktisch? Also es heißt ja Kinderzimmer Productions, wahrscheinlich, weil es genau da
Naja, wir waren große Fans von Boogie Down Productions, Boogie Down Bronx, also es bezieht sich auf den Geburtsort von Hip-Hop. Wir waren verortet in einem Kinderzimmer in Ulm-Süffling, also Kinderzimmer Productions. Und was machen wir jetzt mit dem Baby? Dann war natürlich immer noch weiter das Nachmachen, aber früher oder später, und das finde ich ja das Schöne, man macht vieles nach, macht sehr viele Fehler und aus den Fehlern ergibt sich Charakter. Also der Versuch, es richtig zu machen, ist eigentlich sehr schädlich. Machen und sehen war so das Ding.
Und dann hatte das auch einen gewissen Erfolg, jetzt nicht so wie bei den Fantastischen Vier, die jeder kennt, mhm, oder Fettes Brot, aber war schon was, also immerhin 6 Studioalben dann zwischen 1994 und 2007. Jetzt machen wir, treten wir wieder ein Stück zurück. Wie gut konntet ihr davon leben dann auch? War das richtig euer Beruf geworden?
Ganz gut. Also wir hatten ja auch 2 Platten auf Major Labels und das Maß an Verbreitung war damals auch an physische Tonträger gebunden. Und naja, ich meine, so von 30.000 verkauften LPs und Natura alle 1-2 Jahre und so kann man sehr gut leben. Also man kauft keine großen Autos davon, aber wäre jetzt der physische Tonträgermarkt so weitergelaufen wie in den 80ern, 90ern, bin ich mir auch sicher, hätte ich jetzt das so wahrscheinlich weitergemacht in irgendeiner Form. Aber die physischen Tonträger sind ja zurückgegangen um mehr als 90%. Und die Musik war gleich weit verbreitet, aber die Masse an Geld, die zurückkam, war einfach fast nichts mehr. Und dann musste man natürlich denken.
Das heißt, ihr hattet eine Zeit lang so ein richtiges Musikerleben, also mit im Studio und dann auf Tour auch sein und all das. Bester Moment oder ein besonderes Highlight, der es uns lebendig macht?
Ich glaube, dieser Spagat zog sich durch und dann auf eine existenzielle, harte Art, weil wir nicht das Vertrauen hatten, dass Hip-Hop ewig halten würde in der Form und auch nicht das Vertrauen, dass mit dem Rock'n'Roll-Ding so weitergehen würde. Wir haben beide studiert. Das heißt, zur Hochzeit 98, 99, 2000 waren wir beide mitten im Studium. Ich habe 6, 7, 8 Stunden am Tag geübt, habe danach irgendwie Tracks gemacht, bin um 10, 11 ins Bett und morgens um 8 wieder raus und dann, das ging toujours so. Also da war irgendwie mit dem, was man sich unter Rock'n'Roll Lifestyle vorstellt, nicht so viel los. Es war alles am Rauschen. Ich kann keinen Moment picken. Also klar gibt es so ein Ding, wo man seinen ersten Major-Vertrag unterschreibt oder so, wo man denkt, aber im Prinzip sind die Jahre zwischen 96 und 2000, wo jetzt so die Hochphase war, das Energetischste, einfach ein großes Rauschen.
Hendrik von Holtum, alias Textor, Rapper beim Duo Kinderzimmer Productions, überhaupt Musiker und auch musikalischer Coach und Lehrer. Auf der betreffenden Seite deiner Homepage steht da als Überschrift sofort Musik. Jeder, der sprechen kann, kann auch Musik machen. Welche Idee steckt dahinter?
Ich glaube, was mich beeindruckt hat, war ein Erlebnis, das ich hatte. Ich sollte einen Workshop geben in einer Schulklasse und bin reingeraten in eine Klasse von einem katholischen Mädchengymnasium. Und ich hatte was vorbereitet, wo es einfach es ging im Prinzip um Kommunikation und war extrem einfach. Einfach nur, ich mach was, du reagierst. Und ich hatte das Gefühl, ich unterfordere die drastisch und dachte mal so, ich fang mal so an und dann sehen wir, was irgendwie weiter passiert. Und dann stellte sich aber raus, dass ich sie total überfordert habe, weil die Erwartung war, es kommt eine Lehrperson und sagt ihnen, was sie zu tun haben. Und das heißt, spring, und sie fragen mich, wie hoch. Und dann mache ich eine Ansage und dann springen sie drüber. Und dann ist gut. Und dann gibt es einen Klopfer auf die Schulter und alle sind glücklich. Und so war es nicht und das führte irgendwie zu extremen Stockungen. Und in der ersten Pause, die wir machten, setzte sich dann ein 11-jähriges Mädchen ans Klavier. Also eine von denen, wo ich so das Gefühl hatte, hier bewegt sich irgendwie nichts. Und spielte, ich glaube, Liszt-Etüden oder sowas. Also irgendwas Krasses. Und das Ding war, dieses kleine Mädchen spielt es fehlerfrei und spielt es aber wie ein Computerspiel und hat keine Ahnung, was sie da tut. Es war so, als ob sie mir quasi Krieg und Frieden rezitiert, aber überhaupt keine Ahnung hat, was das soll. Es läuft halt. Und dann dachte ich mir so, wow, ich glaube, die Musikausbildung, die ich auch mitbekommen habe im Studium und so, dieses Abliefern, das beinhaltet kein musikalisches Verständnis. Und es sind aber so viele Leute, die rein sind in Klavierunterricht, Geigenunterricht, das haben, bis sie 14 sind, es dann weglegen und mit 30 bedauern, dass sie das nicht gemacht haben, dann an Weihnachten die alten Noten rauskramen, dieselben Sachen spielen, dieselben Fehler machen und dann sagen, ich kann ja nicht Klavier spielen, ich würde das ja so gern machen. Wo ich mir dachte, du hast doch gerade Klavier gespielt. Was du nicht kannst, ist dich ausdrücken, weil du nicht, du hast die Grammatik gelernt, du hast alles Mögliche gelernt. Natürlich kannst du Klavier spielen. wo ist das Problem? Und ich habe dann angefangen mit Leuten einfach zu sagen, setz dich hin, drück eine Taste, drück die nächste, hör dir an, was da kommt. Du weißt doch, was du willst. Dann gibt es vielleicht irgendwie ein paar Fragen, wo kriegt man Repertoire her oder so, aber du brauchst doch keinen Klavierlehrer mehr. Die Frage ist, ob du es tun willst. Und ich hatte dann auch so ein bisschen die Schnauze voll von den Eltern, die dann ihre Kinder wieder in diese Mühle zurückschicken, in dieses ganze Jugendmusiziertpreisträgertum, was für ein paar Kinder auch wirklich in Ordnung ist und toll. Also ich will das jetzt nicht diskreditieren vollständig. Aber ich habe rumgefragt, die einzigen Leute, die noch spielen, sind entweder Leute, die sich selber Gitarre spielen beigebracht haben und eine Band gründen oder einfach wirkliche Mozart-Kinder sind, die es ja gibt. Also die große leuchtende Augen kriegen, unbedingt eine Geige wollen und dabei bleiben. Aber fast alle anderen hatten Musikunterricht und keiner von denen spielte noch. Und dann dachte ich so, kann nicht sein. Und in meiner eigenen Sache war es ja auch so, klassische Musik war für mich immer mit Stress verbunden, Hip-Hop nicht. Und dann dachte ich so, nee, das sind keine zwei unterschiedlichen Welten, das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Und dann habe ich angefangen, mit Leuten zu arbeiten.
Vom Studium während der Kinderzimmerzeit hast du schon erzählt, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, mit Hauptfach Kontrabass und Abschluss als Diplom-Orchestermusiker. Wie leidenschaftlich bist du Kontrabassist?
Sehr. Also ich habe mich in Kontrabässe verliebt, so in den frühen 90ern, einfach weil Hip-Hop damals viele Kontrabässe gesampelt hat. Ich liebte den Sound, ich mochte aber auch, wie das Ding aussah. Ich habe mit meinem Vater viel Jazz gehört und ich mochte einfach die Aura von dem Instrument. Und ich fand auch, dass das, Ray Brown hat mal gesagt, dass er findet, dass der Kontrabass das schlagende Herz des Ensembles ist. Das würde ich auch so sehen. Und dann habe ich mich dabei nicht richtig rangetraut, habe erst E-Bass spielen gelernt, auch in so einem Hardcore-Kontext quasi. Habe dann aber großes Glück gehabt, weil der Lehrer, den ich damals hatte, das war jemand, der hat die Ärmel hochgekrempelt und hat dann gesagt, ja, dann machen wir das. Und es lief so gut, dass ich dann irgendwie nach ein, zwei Jahren bei ihm im Jazzquartett eingestiegen bin, worauf ich bis heute noch vielleicht am stolzesten bin, dass das geklappt hat. Und dann habe ich, auch weil er gesagt hat, hey, ein Kontrabass wäre toll und ich so, wie da die Tür auch schon weit offen stand, dachte ich mir so, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Und dann habe ich kurz vorm Abitur angefangen, Kontrabass zu spielen. Und dann war ich nach dem Abitur so verzweifelt, was ich mit meinem Leben machen soll, dass ich meinen damaligen Kontrabasslehrer gefragt habe, wenn ich das jetzt studieren wollte, ob er mir das zutraut. Und dann meinte er so, naja, wenn ich weiß, worauf ich mich da einlasse, dann bringt er mich dahin.
Nämlich worauf?
Einfach wahnsinnig viel üben. Das hat mir aber auch nichts ausgemacht. Also die Schwierigkeiten, die ich mit dem Musikersein und mit dem klassischen Musikersein hatte, die stellten sich erst im Studium voll ein. Das sind aber Kopfdinge. Also das ist kulturell bedingt. Das ist die Folklore da, die machen sich das Leben, finde ich, also damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich glaube, heute ist es leichter, aber die machen sich das Leben wahnsinnig schwer selber. Und wenn man da nicht aufpasst und sich da drauf einlässt, dann kriegt man sehr schnell Migräne und Rückenschmerzen und alles mögliche andere. Aber deswegen habe ich es auch gelassen im Endeffekt.
Lift off. Nochmal die Stimme von Textor, also von unserem heutigen Studiogast in SWR 2 Tandem, Henrik von Holtum, hier aus dem Textor-Soloalbum Schwarz-Gold-Blau 2012, also mitten in der Kinderzimmer-Productions freien Zeit.
Genau.
Da ist nun zwischen Elektronik und Hip-Hop und Klavierchanson alles Mögliche drauf. War das Unentschiedenheit oder Suchen oder Vielfalt als Prinzip?
Nee, ich glaube, das war insofern... Die Freiheit habe ich mir gelassen, weil es so ein bisschen den Gedanken gab, wie geht man mit Deutsch als Musik- und Popsprache um? Also für Hip-Hop hatte ich das ja mal erledigt, beziehungsweise ist ja ein ständiger Prozess, aber da war ich an einem guten Punkt, aber als Gesangssprache nicht. Und ich hatte Faszination für 20er, 30er Jahre Musik, weil es da so einen ganz kurzen Moment gab, wo man dachte, wenn es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hätte, was wäre möglich gewesen? Weil viele sind ja entweder einfach umgebracht worden, vertrieben worden, hatten von den Künstlern, die das hätten machen können. Und es war jetzt auch nicht der Versuch, nostalgisch zu werden und im Stil von Max Raabe den Smoking auszupacken. Aber so die Frage, wie ist der Umgang mit Drums, wie ist der Umgang mit Zeit, mit Rhythmus, mit harmonischen Sachen, mit der Sprache an sich. Deswegen gibt es da viele unterschiedliche Aspekte und auch Textbearbeitungen von klassischen Sachen auch von Schlagern und solchen Geschichten.
Du machst schon ganz lange auch hier für SWR 2 gelegentlich Radiosachen, O-Ton-Collagen. Entspringt sowas dann einem ähnlichen Interesse wie das Rap-Texte schreiben, also auch so diesem Zusammenspiel von Rhythmus und Sprache und Klang? Ist es auch Musik?
Im Endeffekt wahrscheinlich schon. Also ich funktioniere so, dass ich sage, ich höre etwas und dann baue ich was Zweites dazu. Und wenn mein Gehör sagt, dass das sinnfällig ist, dann schalte ich meinen Kopf nicht ein. Ich schalte meinen Kopf dann ein, wenn ich das Gefühl habe, hier ist ein Problem, das stimmt nicht. Das löst jetzt mein Instinkt auch nicht, jetzt muss ich nochmal nachdenken. Aber die Radiosachen haben schon viel mit Denken zu tun. Also das sind dann auch Interviews, das sind schon, ich mache meistens Radiosendungen zu Sachen, über die ich einfach nachdenke, lange. Also oder lange nachgedacht habe und dann denke so, jetzt möchte ich einmal einen Knopf für mich dran machen.
Was für Themen sind das?
Was habe ich denn alles gemacht? Eine Sendung hieß Krieg für Anfänger, einfach weil ich Krieg verstehen wollte. Also ich als Zivildienstleistender und Pazifist stand vor diesem Phänomen und dachte so, ich kriege nicht mal 30 Leute zu meiner Geburtstagsparty pünktlich. Wie kriegt man 800.000 Leute dazu, auf Punkt, gegen ihr unmittelbarstes Interesse, nämlich ihr Überleben, sich in die schlimmstmögliche Entbehrung zu begeben. Also wie funktioniert das? Warum machen Leute das? Wie geht das? Wie funktioniert das? Wann weiß man, dass man gewonnen hat zum Beispiel? Wie kriegt man jemand dazu, aus Ostsibirien nach Berlin zu marschieren? Welche Kraft ist das? Und das wollte ich wissen. Und dann fing ich an, eben zu recherchieren und Interviews zu machen. Ich habe über Deutsch, also das Deutsch und sein Twang was gemacht, einfach weil Deutsch als Klangphänomen mich interessiert hat. Über Schwarz als Farbe und als Konzept, über das A als die Mutter aller Anfänge und der europäischen Idee von Folgerichtigkeit. Also wie kommt man jetzt von A nach B? Wie geht es genau? Und muss man das? Solche Sachen.
Grundsätzlich ist natürlich in deinem Fall als freier Musikschaffender Vielfalt schon auch Existenzbedingung. Du bist Vater, es muss was reinkommen. Wie sieht das Geschäftsmodell aus?
Also im Moment habe ich 3 Standbeine, was so ein bisschen seltsam ist. Aber es ist auf der einen Seite eben das Unterrichten, jetzt in Bochum, dann die eigene Musik und dann die Radiosachen in unterschiedlichen Formen.
Und der Standort Berlin, ist der wichtig?
Für die Seele glaube ich schon, ja. Also es war, glaube ich, wichtig, einmal in meinem Leben im Zentrum von etwas zu sein. Ich war sehr, sehr lange an der Peripherie und ich habe lange gekämpft mit dem Stereotypen Berlin, wo man sagt, ja, ja, und dann gehst du nach Berlin und dann machst du das und so. Wow, sehr originell. Originell sein war mir lange wichtig, aber irgendwann mal dachte ich so, nee, ich möchte es jetzt wissen.
Danke, dass du in der Sendung warst.
Sehr gerne.
SWR 2 Tandem mit Henrik von Holtum. Ich empfehle ausdrücklich das exzellente Album Todesverachtung to go von Kinderzimmer Productions. Am Mikrofon war heute Bernd Lechler, Redaktion Elinor Krugmann. Schönen Abend.